Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Rahmen des Gesprächsforums Law After Lunch in diesem Semester, nachdem wir im Rahmen des vergangenen Vortrags die aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen im internationalen Rohstoffhandel analysiert und diskutiert haben, soll es diesmal zumindest auch wieder um den Rohstoffhandel gehen. Allerdings primär um diejenigen Akteure nichtstaatlicher Art, die Gewinnung von Rohstoffen vornehmen, nämlich primär transnationale Unternehmen und ihre mögliche Verantwortung, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit gerade in solchen Staaten, denn in denen befinden sich ja vielmals Rohstoffe, zukommt, welche nicht über in unserem Sinne ausgeprägte rechtsstaatliche Regierungsstrukturen verfügen. Es geht konkret darum, dass am 8. Juni 2006 der Rat der OECD nach mehrjährigen Vorarbeiten ein Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones verabschiedet hat. Zwar handelt es sich hierbei nicht um die einzige Initiative dieser Art, vielmehr sind in jüngerer Zeit eine größere Anzahl von Richtlinien entwickelt worden, welche allgemein oder zumindest sektoral bezogen das Verhalten ausländischer Investoren in Konfliktregionen zum Gegenstand haben. Gleichwohl erscheint eine eingehendere Betrachtung gerade dieses neuen Steuerungsmechanismus angezeigt. Wie im Folgenden näher darzulegen sein wird, verfügt das OECD-Tool nämlich aus vielerlei Gründen über ein erhebliches Potenzial, einen Beitrag zur Effektivierung und Konsolidierung der internationalen privatwirtschaftlichen Ordnungsverantwortung in Staaten mit repressiven Regimen oder sonstigen Konfliktzonen und damit einem gegenwärtig besonders wichtigen Bereich der Corporate Social Responsibility zu leisten. Im Rahmen meines Vortrags möchte ich zunächst kurz auf die Entwicklungsgeschichte des neuen Steuerungsmechanismus eingehen, sodann Ihnen Inhalt und Struktur des OECD-Tools darstellen, um dann im analytischen Teil zu untersuchen, welches Potenzial das OECD-Tool im Hinblick auf die bereits genannten Punkte, nämlich die Effektivierung und Konsolidierung der Verantwortlichkeit wirtschaftlicher, nichtstaatlicher Akteure in Weak Governance Zones haben kann. Zunächst also zur Entwicklungsgeschichte des OECD-Tool. Die Thematik der mit der Tätigkeit ausländischer Investoren in Weak Governance Zones verbundenen Chancen, aber auch Risiken, gehört schon seit einiger Zeit zu den Aktivitäten der OECD. So verabschiedeten beispielsweise bereits im April 2001 die für Entwicklung zuständigen Minister der OECD-Mitgliedstaaten im Rahmen einer Sitzung des OECD Development Assistance Committee die Erklärung mit dem Titel Helping Prevent Violent Conflict Orientations for External Partners, welche das Potenzial des privatwirtschaftlichen Sektors in diesem Bereich hervorhebt. Den eigentlichen Ausgangspunkt für die Entwicklung des OECD-Tool bildete an das damalige OECD Committee on International Investment and Multinational Enterprises, CIME, gerichtete Aufforderung des Trade Union Advisory Committee to the OECD, TUEC, die zum Teil problematischen Aktivitäten transnationaler Unternehmen in Myanmar zu untersuchen. In Reaktion auf diese Anregung beauftragte CIME das Sekretariat der OECD mit der Erstellung eines Berichts, wobei allerdings von einer ausschließlichen Fokussierung auf die Situation in Myanmar abgesehen wurde. Vielmehr sollte er Hintergrundinformationen und eine allgemeine Analyse der mit der Tätigkeit transnationaler Unternehmen, insbesondere der rohstofffördernden Industrie, in Konfliktregionen verbundenen Herausforderungen enthalten. Der im Mai 2002 unter dem Titel Multinational Enterprises in Situations of Violent Conflict and Widespread Human Rights Abuses veröffentlichte Report enthielt, in der Sache wenig überraschend, die ambivalente Feststellung, dass, ich zitiere, "The role of OECD-based multinational enterprises in troubled countries gives ground for both concern and hope. These countries represent particular challenges for corporate responsibility because, unfortunately, there is so little government responsibility. Governments in these countries are corrupt, violent, and largely unconcerned with such functions as law and contract enforcement, regulation, infrastructure development, and provision of social services. Multinational enterprises operating in these countries have steered their ways through these risky environments, and some appear to have done better jobs of this than others. In seine operative Phase trat die Entwicklung des OECD-Tool nach der Veröffentlichung des Diskussionspapiers mit dem Titel Conducting Business with Integrity in Weak Governance Zones, OECD Instruments and Examples for the DRC, durch das Sekretariat der OECD im Mai 2004. Vor dem Hintergrund der sich intensivierenden Debatte zu dieser Thematik wurde dem durch Fusion des CIME mit dem OECD Committee on Capital Movements and Invisible Transactions, CMIT, entstandenen neuen OECD Investment Committee die Durchführung eines Projektes empfohlen mit dem Ziel, ich zitiere, to clarify how companies can avoid contributing to the conditions that predispose a country to violence and how they can make a positive contribution to conflict prevention and to the broader economic development of countries with weak governance. Diesen Vorschlag aufnehmend initiierte das Investment Committee zwischen September 2004 und April 2005 drei Konsultationen. Über die Veranstaltung einer Expertenanhörung im Dezember 2004 in Paris hinaus wurde, gemeinsam mit New Partnership for African Development, dem United Nations Global Compact und der NGO Transparency International eine Konferenz unter dem Titel Alliance for Integrity, Government and Business Roles in Enhancing African Standards of Living im März 2005 in Addis Ababa durchgeführt. Schließlich erfolgte bis April 2005 als dritter Konsultationsprozess ein schriftlicher Konsultationsprozess auf der Basis eines Fragebogens, an der sich 16 Institutionen, unter ihnen das Business and Industry Advisory Committee to the OECD, BIAC, die International Association of Oil and Gas Producers sowie International Alert beteiligten. Einen weiteren Impetus erhielt der Prozess durch das im Rahmen des Gipfeltreffens der G8 verabschiedete Glenn Eagles Communiqué vom 8. Juli 2005. In welchem die Staats- und Regierungschefs ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachten, ich zitiere, to enhance our support for the development of Africa's capacity to resolve conflicts by, inter alia, maximizing the contribution of local and multinational companies to peace and stability, including through developing OECD guidance for companies working in zones of weak governance. Auf der Grundlage des Konsultationsprozesses und dieser Erklärung veröffentlichte das OECD Investment Committee im Oktober 2005 den Entwurf eines OECD Risk Management Tool for Investors in Weak Governance Zones. Es folgte ein erneuter öffentlicher Konsultationsprozess vom 26. Oktober bis 23. November 2005, an dem sich 48 Institutionen, unter anderem die ILO, UNCTAD, das IKRK, die International Confederation of Free Trade Unions, die International Chamber of Commerce, die United Nations Global Compact, die Global Reporting Initiative, Human Rights Watch, BIAC, TUEC und die University of Western Ontario beteiligt. Ich komme nun zum Inhalt und zur Struktur des auf der Grundlage dieses erneuten Konsultationsprozesses nunmehr verabschiedeten OECD Risk Awareness Tool. Das OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones in seiner nunmehr am 8. Juni 2006 vom Rat der OECD verabschiedeten Fassung gliedert sich insgesamt in 9 Abschnitte. Auf eine Einleitung zu den Hintergründen der Entstehungsgeschichte und der Zwecksetzung des Instruments folgen zunächst 6 Abschnitte, welche sich jeweils mit einem Teilaspekt der Herausforderungen, die mit Aktivitäten von privatwirtschaftlichen Wirkungseinheiten in Konfliktregionen verbunden sind, befassen. In zwei Anhängen finden sich überdies Begriffsbestimmungen sowie eine Auflistung von einschlägigen Informationsquellen für interessierte und betroffene Unternehmen. Das Kernstück des OECD-Tool bildet die Auflistung einer Vielzahl von Fragen, welche sich transnationale Unternehmen im Vorfeld der Tätigung von Investitionen in Konfliktregionen bzw. während ihrer Aktivitäten stellen sollten. Diese jeweils durch kurze Erläuterungen eingeleiteten und durch Begriffserklärungen im Anhang 1 ergänzten Checklisten in Frageform werden in 6 Oberkategorien zusammengefasst, welche jeweils einen Themenbereich privatwirtschaftlicher Investitionsaktivitäten in Staaten mit repressiven Regimen oder sonstigen Konfliktzonen und die sich hieraus potenziell ergebenden Problemstellungen für Unternehmen zum Gegenstand haben. Im Einzelnen handelt es sich zunächst um die unter dem Titel Obeying the Law and Observing International Instruments zusammengefassten Herausforderungen in Bezug auf die Beachtung menschenrechtlicher Standards, unter anderem im Zusammenhang mit der Beschäftigung privater Sicherheitskräfte, sowie die Verhinderung von Korruption und Geldwäsche. Einen weiteren Aspekt bilden unter dem Stichwort Heightening Managerial Care die erhöhten Anforderungen an die Ausgestaltung der Leitungs- und Überwachungsstrukturen innerhalb von Unternehmen, welche sich aus der Tätigkeit in Konfliktregionen ergeben. Überdies geht das OECD-Tool im Rahmen der Themenbereiche Political Activities und Knowing Clients and Business Partners zunächst auf die Problematik ein, dass Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld, ich zitiere, often finds it necessary to forge political alliances with high-level governmental and political figures in order to protect their investments from heightening threats of direct or indirect expropriation. In diesem Zusammenhang wird weiterhin hervorgehoben, dass diese Wirkungseinheiten auch einer deutlich erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, problematische Beziehungen zu Wirtschaftspartnern, Kunden und neuen Mitarbeitern mit kriminellem Hintergrund zu unterhalten. Außerdem wird unter der Überschrift Speaking Out About Wrongdoing angeregt, über bestehende oder potenzielle Kommunikationswege auf den internationalen oder der nationalen Ebene, aber auch die hiermit verbundenen Risiken nachzudenken, um Informationen über Missstände, wie beispielsweise die Verletzung von Menschenrechten und Korruption, weiterzugeben. Ferner wird in diesem Zusammenhang unter anderem die Frage aufgeworfen, ob if a company envisions making an investment that is likely to put it in a position of frequently knowing of and having to remain silent about serious wrongdoing that is directly or indirectly related to its presence in the country, has it considered associated risks, e.g. the legal implications of complicity in wrongdoing, damage to its reputation and to its international business culture? Schließlich behandelt das OECD-Tool auch die facettenreiche Problematik, ob überhaupt und wenn ja, auf welche Weise ausländische Investoren über den Aspekt ökonomischer Entwicklung hinaus auch einen Beitrag zu institutionellen und damit politischen Reformen in Gastländern mit unzureichend ausgeprägten Regierungs- und Verwaltungsstrukturen leisten können und sollten. Schon diese Fragestellung verdeutlicht einmal mehr den in jüngerer Zeit Nachweis zu verzeichnenden grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung des Potenzials transnationaler Unternehmen durch Staaten und internationale Organisationen. Während die Anfang der 1970er Jahre einsetzenden Bestrebungen zur Errichtung einer sogenannten neuen Weltwirtschaftsordnung in zentraler Weise auf eine Verminderung der politischen Machtstellung ausländischer Investoren abzielten, wird insbesondere seit Beginn der 1990er Jahre gerade auch das positive Potenzial transnationaler Unternehmen im Hinblick auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung in den entsprechenden Gastländern hervorgehoben. Zwar ist die mögliche Rolle, welche ausländische private Wirtschaftseinheiten in diesem Prozess einnehmen können, weiterhin hoch umstritten. Dieser Befund findet auch im OECD-Tool seinen Niederschlag, welches überdies ausdrücklich betont, dass host country actors, including citizens, politicians, and civil servants, have the primary responsibility for reforming institutions in weak governance zones. Gleichwohl wird im Rahmen dieses Abschnitts auch angeregt, dass transnationale Unternehmen als important members of weak governance host societies ihren teilweise erheblichen Einfluss auf politische Akteure in dem Sinne positiv nutzen sollten, dass sie nicht nur vorteilhafte Konditionen in Bezug auf ihre Investitionen erlangen, sondern auch zur Beendigung von Konflikten und politischen Reformen beitragen. Eine effektive Verwirklichungsform, so das OECD-Tool, stellt hierbei insbesondere die Intensivierung von Kontakten und Bildung von Partnerschaften mit örtlichen Gemeinschaften, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und NGOs im Gastland dar. Gerade dieser letztgenannte mit Business Roles in Weak Governance Societies, A Broadening View of Self-Interest, überschriebene Abschnitt verdeutlicht, dass dem OECD-Tool ein übergreifendes, freiheitszentriertes Verständnis von Entwicklungsprozessen zugrunde liegt, wie es unter anderem in pointierter Weise von dem Nobelpreisträger Amartya Sen vertreten wird und sich die entsprechenden Verhaltenserwartungen an transnationale Unternehmen auch in ihrem langfristigen Interesse, gerade in Konfliktregionen, nicht allein auf die eigene Beachtung internationaler Menschenrechts-, Arbeits-, Sozial- sowie Umweltstandards beschränken. Die von der OECD gewählte strukturelle Ausgestaltung des Tools als Sammlung von Prüflisten in Form von Einzelfragen mit einleitenden Erklärungen selbst stellt dabei keinen neuen Steuerungsansatz dar. So weist unter anderem schon der Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk Management vom Juni 2002 in Teilen eine vergleichbare Struktur auf. Darüber hinaus findet dieser Typus von Verhaltensempfehlungen gerade im Rahmen der OECD sowie hier wiederum insbesondere in Bezug auf die Thematik ausländischer Investitionen bereits seit längerem in vielfältiger Weise Anwendung. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang nur auf das am 11. Mai 2006 vom Rat der OECD verabschiedete Policy Framework for Investment verwiesen, welches ebenfalls als, ich zitiere, Tool providing a checklist of important policy issues for consideration by any government interested in creating an environment that is attractive to all investors and in enhancing the development benefits of investment to society in Gestalt einer Vielzahl von einzelnen Fragen nebst Erläuterungen ausgestaltet ist. Soweit zum Inhalt des neuen OECD-Tools. Ich komme nun zu der Frage, welches Potenzial diesem neuen Steuerungsmechanismus im Hinblick auf die Weiterentwicklung, Effektivierung, insbesondere aber auch Konsolidierung der Corporate Social Responsibility zukommt. Bevor wir allerdings spezifisch zu einer Evaluation des Potenzials des OECD-Tools im Lichte der gegenwärtigen zentralen Herausforderungen der Corporate Social Responsibility kommen, denn diesem Bereich der Corporate Social Responsibility ist das neue Instrument unzweifelhaft zuzuordnen, soll zunächst zumindest ein kurzer Überblick über die Grundlagen dieses Themenbereichs aufgezeigt werden. Denn auch dieses ist ja mit der Idee der Law After Lunch Vorträge verbunden. Neben dem Aufzeigen und Analysieren neuer Entwicklungen sollen auch Einblicke gegeben und Grundlagen verdeutlicht werden in Bereichen, mit denen sich vielleicht nicht jeder jeden Tag beschäftigt. Außerdem dienen diese Grundlagen natürlich auch als Basis für die sich anschließende Analyse des Potenzials des OECD-Tools. Hierzu möchte ich, natürlich inspiriert von der Fragenstruktur des OECD-Tool, zunächst auf drei Fragen eingehen. Erstens die Frage nach dem Was. Was ist eigentlich Corporate Social Responsibility? Zweitens die Frage nach dem Warum. Warum gibt es Corporate Social Responsibility? Warum ist diese weitgehend neue Form von Steuerungsmechanismen überhaupt erforderlich? Und schließlich drittens zukunftsgerichtet, das Wohin? Welchen gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen sieht sich die Corporate Social Responsibility ausgesetzt? Wohin gehen also die Entwicklungen? Zunächst zu der Frage, was ist Corporate Social Responsibility? Nun, allgemein formuliert stellt Corporate Social Responsibility den vorherrschenden und zurzeit wohl allein konsensfähigen, nicht im engeren Sinne rechtsnormativen Steuerungsansatz für die Einbindung transnationaler Unternehmen in die globalen Prozesse der Gemeinwohlverwirklichung dar. CSR stellt damit, negativ formuliert, steht damit für alles das, was das Völkerrecht klassischer Prägung gerade nicht auszeichnete. Dieses war in zentraler Weise ein durch die Interessen und den Willen einzelner Staaten geprägtes Recht der ausschließlich zwischenstaatlichen Beziehungen. Positiv formuliert stellt das Konzept der Corporate Social Responsibility ein geradezu idealtypisches Pars pro toto für den sich seit einiger Zeit vollziehenden strukturellen Wandel in der normativen Ordnungsstruktur des internationalen Systems insgesamt, wie auch des internationalen Wirtschaftssystems dar. Es spiegelt nämlich wider, erstens die zunehmende Gemeinwohlorientierung der internationalen Rechtsordnung, zweitens die wachsende Verwischung der Grenzen zwischen rechtsverbindlichen und unverbindlichen Steuerungsmechanismen, drittens die zunehmende Beteiligung nichtstaatlicher Akteure an der Erarbeitung und Verwirklichung internationaler Standards, sowie schließlich viertens, aber auch die wachsende Inblicknahme dieser privaten Wirkungseinheiten in Bezug auf die Verantwortungsübertragung und Wahrnehmung für die Verwirklichung globaler Gemeinwohlbelange, wie dem Schutz der Menschenrechte und der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Aufbau von Good Governance-Strukturen sowie der Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Zwar ist weiterhin unbestritten, Entschuldigung, dass insbesondere transnationale Unternehmen allein schon durch ihre auf Gewinnerzielung ausgerichteten ökonomischen Aktivitäten einen maßgeblichen Beitrag zur globalen Wohlfahrtsförderung und damit, wie im Grundsatz schon von Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden hervorgehoben, zur Stabilisierung und damit Befriedung der internationalen Beziehungen leisten. Insofern ist dem berühmten Zitat von Milton Friedman aus dem Jahre 1970, "The social responsibility of business is to increase its profits", auch weiterhin, jedenfalls teilweise Gültigkeit beizumessen. Gleichwohl ist heute ebenso anerkannt und findet im Konzept der Corporate Social Responsibility seinen Ausdruck, dass die Fokussierung allein auf Gewinnerzielung ausgerichtete ökonomische Aktivitäten nicht mehr genügt. Warum genügt es nicht mehr? Nun, dies leitet über zu unserer zweiten Frage, der nach den Gründen für die Erforderlichkeit von Corporate Social Responsibility. Warum ist Corporate Social Responsibility erforderlich? Heute mehr denn je. Eigentlich handelt es sich hierbei um keinen neuen Denkansatz. So hat beispielsweise schon Ende der 1770er Jahre kein geringerer als Edmund Burke in Bezug auf die Aktivitäten der britischen East India Company in den von ihr verwalteten Gebieten Indiens die Notwendigkeit betont, dass "the prosperity of the natives must be previously secured before any profit from them whatsoever is attempted". Gleichwohl hat die Bedeutung dieses Konzepts für die Verhaltenssteuerung im internationalen Wirtschaftssystem erst seit den 1990er Jahren, dann jedoch exponentiell zugenommen. Wieso ist das so? Warum kommt der Privatwirtschaft gerade heute in wachsendem Umfang eine internationale Ordnungsverantwortung für die Verwirklichung weiterer Gemeinwohlbelange, wie dem Schutz der Menschenrechte und der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Aufbau von Good Governance-Strukturen sowie der Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards zu? Nun, einer der, wenn nicht sogar der zentrale Grund für diese Entwicklung, ist in den Prozessen der Globalisierung zu sehen. Die, ich zitiere, gesellschaftliche Denationalisierung und faktische sowie rechtliche Entstaatlichung, der Verlust der territorialen Radizierung des Staates, beziehungsweise die Entgrenzung, um nur einige Umschreibungen dieses Phänomens im Schrifttum zu nennen, findet über den am häufigsten angeführten Bereich der Wirtschaft hinaus ihren Niederschlag unter anderem in der Entwicklung neuer Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien sowie dem Auftreten globaler Umweltprobleme, um nur einige Ausprägungen zu nennen. Allen diesen Prozessen der Globalisierung, insbesondere indem sie sich gegenseitig verstärken, ist eines gemeinsam. Sie führen dazu, dass der Staat mangels territorialer Reichweite, Informationen und Ressourcen in wachsendem Umfang nicht mehr in der Lage ist, eine effektive Regelung der sich weltweit vollziehenden ökonomischen, ökologischen, technischen und gesellschaftlichen Vorgänge zu bewältigen. Und der Bezugnahme auf diese Verringerung der Aufgabenerfüllungskompetenz des Staates ist deswegen bereits seit einiger Zeit ein deutlicher Verlust der einstmals beinahe unumstrittenen Steuerungsfähigkeit der Staaten konstatiert worden. Dies gilt gerade auch für die Verhaltenslenkung der Akteure im internationalen Wirtschaftssystem. Dadurch also, dass gerade auch in Bezug auf die Verwirklichung von Gemeinwohlbelangen der Staat, wie es Karl Döring formulierte, als Schutzanstalt an Bedeutung nachgelassen hat, verlieren auch die Gemeinwohlregime zunehmend ihren staatlichen bzw. intergouvernementalen Charakter. Mit anderen Worten, es ist eine Erweiterung des Kreises der gemeinwohlverantwortlichen Akteure im internationalen Wirtschaftssystem erforderlich. Es ist somit heute weitgehend anerkannt, dass insbesondere vor dem Hintergrund der infolge der Prozesse der Globalisierung allgemein verminderten Steuerungsfähigkeit der Staaten diesen wirkungsmächtigen nichtstaatlichen Akteuren, insbesondere den transnationalen Unternehmen, auch in wachsendem Umfang eine internationale Ordnungsverantwortung für die Verwirklichung weiterer Gemeinwohlbelange, wie dem Schutz der Menschenrechte und der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Aufbau von Good Governance-Strukturen sowie der Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards zukommt. Dies gilt vor dem Hintergrund der offensichtlichen Negative Symbiosis between weak governance and the worst corporate human rights abuses, so vorgestern die Remarks von John Ruggie im Rahmen eines National Roundtables on Corporate Social Responsibility in Montreal, in besonderer Weise für die Tätigkeit von Unternehmen in Konfliktregionen. Überdies findet es, wie gerade die Konsultationsprozesse im Vorfeld der Entwicklung des OECD-Tools erneut gezeigt haben, auch im Grundsatz die Zustimmung des privatwirtschaftlichen Sektors. Was sind nun die gegenwärtigen Herausforderungen an die CSR? Die Corporate Social Responsibility sieht sich gegenwärtig insbesondere zwei zentralen Herausforderungen ausgesetzt, welche beispielsweise vom United Nations Special Representative on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations, John Ruggie, in seiner Stellungnahme vor dem Human Rights Council am 25. September 2006 in prägnanter Weise zum Ausdruck gebracht worden sind. Ich zitiere: "My bottom line is that the last thing victims need is more unenforced declarations. They need effective action." More unenforced declarations. Unenforced spielt dabei naturgemäß an auf die Möglichkeiten und das Erfordernis einer Effektivierung der Corporate Social Responsibility. Es verwundert daher wenig, dass die Möglichkeiten einer Effektivierung der CSR zu den bereits seit längerem intensiv und kontrovers diskutierten Problembereichen dieses Ansatzes der Verhaltenssteuerung von Unternehmen gehört. Um die Bedeutung, die dieser Frage zukommt, bedarf eigentlich kaum näherer Ausführung. Die Adäquanz der Corporate Social Responsibility als einem zumindest nicht im engeren Sinne rechtsnormativen Steuerungsansatz zur Absicherung der Gemeinwohlakteurseigenschaften von Unternehmen steht und fällt mit der Effektivität ihrer Durchsetzungsmöglichkeiten. Hieraus folgt, dass das Potenzial eines neuen CSR-Instruments, wie hier des OECD-Tools, einen Beitrag zur Verfestigung der internationalen privatwirtschaftlichen Ordnungsverantwortlichkeit zu leisten, immer auch von der Effektivität der entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmöglichkeiten. Zurück zu Ruggies Statement: More unenforced declarations. More declarations spielt auf einen zweiten Problemaspekt hin, nämlich einem solchen, der auch mit der Effektivierung eng zusammenhängt: die ständig wachsende Anzahl an Kodizes, Richtlinien, Verhaltensvorgaben, welche oftmals denselben Aspekt betreffen und von einer sich exponentiell vermehrenden Vielfalt an Multi-Stakeholder- und Civil-Society-Initiativen hervorgebracht werden. Den Überblick über alle diese Instrumente der Verhaltenssteuerung von Unternehmen zu bewahren, fällt selbst dann schwer, wenn man sich ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt. Und wer tut das schon? Es nimmt schon bald die entsprechenden Personen, deren Engagement ja im Grundsatz nur zu begrüßen ist, mögen mir diese drastische Darstellung verzeihen. Es nimmt schon bald satirehafte Züge an, wenn man auf Corporate Social Responsibility Konferenzen regelmäßig unter anderem auch neue Initiativen vorgestellt bekommt, die sich in diesem und jenem Spezialaspekt unter Berücksichtigung dieses oder jenes Ansatzes widmen wollen und hierzu dieses oder jenes Projekt vorschlagen und selbstverständlich dazu aufrufen, sich ihnen anzuschließen. Corporate Social Responsibility ist heute wahrhaft ein vielstimmiger Chor und dabei bleiben Dissonanzen nicht aus. Dieses Phänomen einer Fragmentierung der Corporate Social Responsibility, welche im Übrigen vergleichbare Entwicklungen in Bezug auf die normative Ordnungsstruktur des internationalen Systems insgesamt widerspiegelt, hat zur Folge, dass die Versuche von Unternehmen, gleichzeitig die Verhaltensvorgaben aller dieser Initiativen zu befolgen, zunehmend schwieriger und aufwendiger werden, ja, in wachsendem Umfang sogar praktisch unmöglich sind. Dies führt zu einem aus der Perspektive der betroffenen Unternehmen zunächst einmal verständlichen, gleichwohl wenig erstrebenswerten Pick-and-Choose-Approach, der wiederum die Effektivität der Corporate Social Responsibility insgesamt beeinträchtigt. Im Lichte dieser beiden gegenwärtigen Herausforderungen, der Effektivierung und Fragmentierung, soll daher nun auch das Potenzial des neuen OECD-Tools einer ersten Evaluation unterzogen werden. Zunächst hinsichtlich des Potenzials für die Effektivierung der CSR. Über die moralisch-ethische bzw. auf Gesichtspunkte der reinen Marktsteuerung konzentrierte Ebene hinaus kommt hierbei in jüngerer Zeit formellen und informellen, natürlich vom rechtlichen Standpunkt her zunächst einmal ebenfalls nur weichen Implementierungsmechanismen eine wachsende Bedeutung zu. Diese Tendenz spiegelt sich auch im neuen OECD-Tool wider. Obgleich in seiner Einleitung der nur empfehlende Charakter des OECD-Tool hervorgehoben wird, findet sich an dieser Stelle interessanterweise auch bereits ein Hinweis auf einen möglichen Verwirklichungsansatz für die in diesem Instrument enthaltenen Verhaltensanregungen für transnationale Unternehmen. Grundlage hierfür bilden die erstmals am 21. Juni 1976 als Annex zur Declaration on International Investment and Multinational Enterprises verabschiedeten OECD-Guidelines for Multinational Enterprises, welche nach einer Reihe von einzelnen Ergänzungen und Modifizierungen in den Jahren 1979, 1984 und 1991 in der teilweise grundlegend geänderten und gegenwärtig gültigen Fassung am 27. Juni 2000 vom Rat der OECD angenommen worden sind. Unter Bezugnahme auf diesen Verhaltenskodex und seine ebenfalls im Juni 2000 modifizierten Implementierungsmechanismen wird im Rahmen der Einleitung ausdrücklich betont, dass, ich zitiere, "While the Risk Awareness Tool cannot be used as a basis for bringing specific instances, national contact points and interested parties might use it as a complementary source of information and ideas when confronted with the issue of responsible investment in weak governance zones." Die Option einer Vernetzung der detaillierten Verhaltensanregungen des OECD-Tool mit den OECD-Guidelines und ihren Implementierungsmechanismen ist bis kurz vor Verabschiedung dieses Instruments insbesondere zwischen BIAC einerseits und der sich aus gegenwärtig 60 NGOs zusammensetzenden Vereinigung OECD Watch andererseits kontrovers diskutiert worden. Die im Grundsatz erfolgte, wenngleich lediglich mittelbare Einbeziehung des OECD-Tool kann zwar ihren Kompromisscharakter nicht verleugnen. Gleichwohl ist hervorzuheben, dass nunmehr die Möglichkeit besteht, die Erläuterungen und Fragenkataloge dieses Instruments zur Interpretation und damit Konkretisierung der in den OECD-Guidelines enthaltenen Vorgaben heranzuziehen. Damit wird für jede interessierte natürliche oder juristische Person bzw. sonstige Organisation die Option eröffnet, den National Contact Points auf der Basis deutlich spezifischerer Verhaltenserwartungen an die Aktivitäten transnationaler Unternehmen in Konfliktregionen einen Sachverhalt zur Kenntnis zu bringen und um Unterstützung bei der Konfliktlösung zu suchen. Vor diesem Hintergrund ist zu konstatieren, dass das OECD-Tool aufgrund seiner Einbeziehung in die prinzipiell effektiven und zunehmend erfolgreich genutzten Implementierungsmechanismen der OECD-Guidelines zweifelsohne das Potenzial hat, einen Beitrag zur Effektivierung der internationalen privatwirtschaftlichen Ordnungsverantwortung in Staaten mit repressiven Regimen oder sonstigen Konfliktzonen und damit einem gegenwärtig besonders wichtigen Bereich der Corporate Social Responsibility zu leisten. Eine zweite und mit dem Aspekt der Effektivierung eng zusammenhängende Herausforderung bildet, wie bereits dargelegt, die gegenwärtig zu beobachtende Proliferation von Corporate Social Responsibility Instrumenten und die sich hieraus ergebenden Problemstellungen. Als Antwort auf dieses Phänomen einer Fragmentierung der Corporate Social Responsibility werden zu Recht gerade in jüngerer Zeit verstärkt Konsolidierungsbemühungen eingefordert. Konsolidierung erfordert in diesem Bereich Konzentration. Ob ein Verhaltenssteuerungsinstrument jedoch dazu geeignet ist, als Basis für eine Konsolidierung zumindest in einem spezifischen Bereich der Corporate Social Responsibility zu dienen, hängt dabei entscheidend von dem Grad seiner Akzeptanz auf Seiten aller betroffenen und interessierten Akteursgruppen ab, welche wiederum in zentraler Weise durch die inhaltliche Ausgewogenheit, Praktikabilität in der Umsetzung und Effektivität der Kontrollmechanismen determiniert wird. Obwohl seine Entwicklungsgeschichte als auch die inhaltliche Ausgestaltung, die gegebenen Implementierungsmöglichkeiten, weisen darauf hin, dass das neue OECD-Tool über ein erhebliches Potenzial verfügt zur notwendigen Konsolidierung der CSR im Hinblick auf ausländische Investitionen in Konfliktregionen beizutragen. Die umfangreichen Konsultationsprozesse während der Ausarbeitung dieses Instruments unter Beteiligung einer Vielzahl staatlicher, überstaatlicher sowie betroffener und interessierter nichtstaatlicher Akteure haben ersichtlich zu einer ausgewogenen und konsensfähigen inhaltlichen Ausgestaltung des OECD-Tool geführt. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass diese starke partizipatorische Komponente des Entstehungsprozesses auch die Akzeptanz des neuen Steuerungsmechanismus bei den betroffenen privatwirtschaftlichen Akteuren und interessierten Vertretern der Zivilgesellschaft und Gewerkschaften erhöht hat. Auf Seiten der betroffenen Unternehmen ist überdies zum einen zu berücksichtigen, dass die strukturelle Ausgestaltung des Dokuments als Risk Awareness und Impact Assessment Tool und damit nicht als Verhaltenskodex im engeren Sinne sowohl den Bedürfnissen und Erwartungen der Privatwirtschaft entgegenkommt, als auch dazu beiträgt, dem vielfach kritisierten Mangel an solchen Unterstützungsinstrumenten abzuhelfen. Zum anderen sollte im Hinblick auf die erhöhte Akzeptanz des Tools auch nicht verkannt werden, dass die OECD selbst schon aufgrund ihrer Mitgliederstruktur und Aktivitäten sowie den der Privatwirtschaft insbesondere durch BAIEC gewährten Partizipationsmöglichkeiten bei Unternehmen und Wirtschaftsverbänden seit langem ein ungleich höheres Ansehen damit Vertrauen genießt, als andere ebenfalls mit Aspekten der Corporate Social Responsibility befassten Institutionen. Gleichzeitig gilt es jedoch hervorzuheben, dass nicht nur in den detaillierten Verhaltensanregungen des OECD-Tool die berechtigten Erwartungen von NGOs und Gewerkschaften an präzise Vorgaben für die Aktivitäten von Unternehmen in Konfliktregionen ihren Niederschlag gefunden haben, auch die nunmehr eröffnete Möglichkeit einer Heranziehung des OECD-Tool als Auslegungs- und Konkretisierungshilfe für die Verhaltensvorgaben der OECD-Guidelines welche selbst in vielfältiger Weise auf internationalen Standards aufbauen, dürfte in erheblichem Umfang zur Akzeptanzsteigerung auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Arbeitnehmervertreter beitragen. Zusammenfassend stellt das OECD-Tool somit nicht nur einen ausgewogenen sowie mit Effektivitätspotenzial versehenen und damit uneingeschränkt begrüßenswerten Ansatz zur Stärkung der internationalen privatwirtschaftlichen Ordnungsverantwortung in Konfliktregionen dar. Vielmehr könnte dieses neue Instrument der Verhaltenssteuerung vor dem Hintergrund seines Potenzials in der Tat auch als Ausgangspunkt für eine Konsolidierung der Corporate Social Responsibility im Hinblick auf den besonders wichtigen Bereich der Aktivitäten von Unternehmen in Staaten mit repressiven Regimen oder sonstigen Konfliktzonen dienen. Eine solche Konsolidierung und damit Optimierung auf der Basis praktikabler und effektiver Steuerungsmechanismen ist gegenwärtig mehr denn je dringend geboten. Oder, wie es John Ruggie, um ein letztes Mal auf ihn Bezug zu nehmen, jüngst formulierte auf einem Forum on Corporate Social Responsibility in Bamberg im Juni 2006, ich zitiere, "This domain, Corporate Social Responsibility, cries out for merger mania. So consolidate. Go beyond 5 factories in Turkey. The problems are global. And," fügt er hinzu, "act quickly." Herzlichen Dank.